Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
Klar, also ich habe da schon auch drüber nachgedacht, so ein Challenger nochmal zu bauen für Consors, Comdirect und Co. Aber ganz ehrlich gesagt hat mich dann einfach unternehmerisch sozusagen dieses Geldanlegen mehr interessiert und hat natürlich vielleicht auch ein bisschen mit dem eigenen Erfahrungshorizont zu tun, dass man gelernt hat, dass hin und her irgendwo auch Taschen leer macht und dass es sinnvollere Konzepte gibt, als an den Märkten zu traden. Und von der Seite, ich wollte da nicht mehr zurück.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, meinen Gast heute muss ich vermutlich den wenigsten Hörerinnen und Hörern vorstellen. Es ist Karl-Matthäus Schmidt, seit 2006 Vorstandsvorsitzender der auch börsennotierten Quirin Bank. Vielen bekannt dürfte Schmidt aber auch als Gründer des Consors Discount Brokers im Jahr 1994 sein. Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer unter uns, Schmidt hat, da war er gerade 25, vor über einem Vierteljahrhundert ein Fintech gegründet. Da gab es den Begriff noch gar nicht, nämlich einen Broker, der die etablierten Banken herausgefordert hat mit ihren damals noch horrenden Gebühren für Wertpapierorder. Das war eine Right-Time-Right-Place-Nummer, kurz vor der Explosion des neuen Marktes und der anschließenden Implosion, muss man auch sagen. Ja, nach dem Exit 2002, die Consorsbank wanderte damals an die BNP Paribas, bewegt sich Schmidt am anderen Ende der Ausgeruhtheitsskala, wenn es ums Thema Geldanlage geht. Denn die Quirin Bank, der er vorsitzt, setzt ganz auf das Prinzip Honorarberatung. Und er hat zudem mit Quirion auch einen der wenigen Robo-Advisor am Start, die bereits die Milliardengrenze bei den Assets überschritten haben. Ich würde einfach sagen, wir steigen direkt ein. Themen gibt es genug, ohne weiteren Verzug. Los geht's mit unserem Podcast mit Karl-Matthäus Schmidt. Hallo Herr Schmidt, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Herr Kirchner, guten Tag.
Schön, dass das mit uns mal klappt. Sie sind ja schon ein Wunschgast seit langem bei uns im Podcast. Ich muss zugeben, Ihr Name ist für mich, weil ich selbst ein Kind des neuen Markts bin, untrennbar verbunden mit dem kometenhaften Aufstieg von Consors, der von ihr gegründeten Bank in den 90er Jahren. Stehe ich damit alleine? Werden Sie da oft drauf angesprochen und geht Ihnen das mittlerweile auf den Keks?
Nee, das geht mir gar nicht auf den Keks, ist ja meine Biografie und gehört ja zu mir. Aber wenn ich ehrlich bin, mittlerweile werde ich genauso oft auf Quirin und Quirion angesprochen. Also von der Seite, es hält sich die Waage. Aber ich erinnere mich gern an die Consors-Zeit, keine Frage.
War das eine wichtige Erfahrung für Ihre Karriere oder hätten Sie da lieber drauf verzichtet, dieses Auf und Ab, was es da innerhalb, ja, man muss schon sagen, im Zeitraffer gegeben hat, ja eigentlich innerhalb von 3-4 Jahren?
Nein, das war eine unfassbare Erfahrung. Wir fingen ja damit zu fünft an und die ersten 3 Jahre waren ja durchaus ganz ruhig. Aber dann kam da so ein Turbo rein und das war wirklich ein Zeitraffer, wie Sie gesagt haben, an Entwicklung. Wir sind da relativ schnell auf 500.000 Kunden dann gewachsen. Dann kam in der Hochzeit 100.000 Kunden das Quartal. Und das war schon irre, wie auch als Anforderung an uns junge Menschen dieses Wachstum überhaupt Herr zu werden. Und die Gegenseite war natürlich, dass dann auf einmal 40% 2000 die Umsätze eingebrochen sind und auf einmal mussten wir restrukturieren. Und das war für mich echt eine aufregende Zeit, aber natürlich auch sehr herausfordernd, weil man erst wahnsinnig schnelles Wachstum hatte und dann eigentlich restrukturieren musste. Und ja, also ich würde mal sagen, das war wirklich ein unternehmerisches Leben im Zeitraffer. Das ist schon richtig.
Hat es Sie da nicht mal gejuckt, selbst einen Challenger zu bauen, der Direktbanken, so wie das jetzt letztendlich sehr viele Neobroker gemacht haben, also quasi die Industrie, die Sie mit aufgebaut haben, auch mal zu challengen mit einem neuen Akteur? Oder sind Sie jetzt komplett dem Gedanken der Honorarberatung, der Robo-Advisor verwachsen die letzten 10, 15 Jahre?
Ja, was mich ja das ganze Leben angetrieben hat, war ja irgendwo die Menschen zu besseren Anlegern zu machen. Das war erst sozusagen für Selbstentscheider bei Consors Und jetzt eben, wo ich ganz einfach über die Beratung oder über fertige Konzepte helfe, dass die Menschen ihr Geld besser anlegen. Klar, also ich habe da schon auch drüber nachgedacht, so ein Challenger nochmal zu bauen für Consors, Comdirect und Co. Aber ganz ehrlich gesagt, hat mich dann einfach unternehmerisch sozusagen dieses Geldanlegen mehr interessiert und hat natürlich vielleicht auch ein bisschen mit dem eigenen Erfahrungshorizont zu tun, dass man gelernt hat, dass hin und her irgendwo auch Taschen leer macht und dass es sinnvollere Konzepte gibt, als an den Märkten zu traden. Und von der Seite, nee, ich wollte da nicht mehr zurück und fühle mich ganz wohl in der Quirion- und Quirin-Welt.
Ja, unser Thema heute ist natürlich das, was Sie jetzt die letzten, ja, ich glaube, fast 20 Jahre beschäftigt, die Quirin Privatbank. Die hat eine starke Spezialisierung auf das Thema Honorarberatung. Das ist ein Markt, der fraglos wächst, aber gemessen an den Erwartungen, die man da noch vor 10 Jahren hatte, habe ich zumindest das Gefühl, es wächst doch nicht ganz so schnell, wie man eigentlich mal gedacht hat. Ist das so kritisch gedacht oder ist das durchaus zutreffend, auch mit Ihrer eigenen Erwartung, die Sie die letzten 10 Jahre hatten?
Also wir sind erstmal sehr happy mit der Entwicklung, die wir genommen haben. Aber vielleicht zu dem Thema Honorarberatung. Da müssen wir erstmal unterscheiden, was ist denn eigentlich Honorarberatung? In angelsächsischen Ländern heißt es ja Independent Advice, also sprich unabhängige Beratung. Und das ist eigentlich das, was wir tun. Wir werden ja ausschließlich vom Kunden bezahlt, so wie Sie das kennen vom Steuerberater, und vertreten damit zu 100% seine Interessen. Das ist übrigens auch, was ja der Name irgendwie so suggeriert, kein Stundenlohn, den wir bekommen, sondern wir werden in der Regel wie alle anderen Independent Advisor, zum Beispiel in Amerika, mit einem Prozentsatz vom Vermögen bezahlt. Aber vielleicht zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass schon kurzfristig die Änderungen in so einem komplizierten Markt überschätzt werden, aber langfristig unterschätzt. Und ich glaube, das hat so oder ähnlich auch mal Bill Gates gesagt. Und deswegen, ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann keine Provisionsberatung mehr geben wird. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird, aber letztendlich wird es eines Tages so kommen, wie wir ja heute schon die Situation in England oder auch in Holland haben. Was natürlich schon reingespielt hat zu Ihrer kritischen Frage ist, dass wir heute auch kein gleichberechtigtes Nebeneinander von Honoraren und Provisionen haben. Ja, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir haben diesen angeblichen Begriff Honorarberater, der ja so teuer auch klingt und nach Stundenlohn. Das ist mit Sicherheit auch eine Blockade. Und auf der anderen Seite wird nicht klar definiert, dass so der klassische Berater eben ein Provisionsberater ist. Und ich glaube, wenn man dort diese Gleichberechtigung mal schaffen würde, dann wäre der unabhängige Berater auch wesentlich erfolgreicher. Aber die gesetzlichen Änderungen, die haben ja schon Einzug gehalten. Zum Beispiel können Sie heute im Rahmen einer Vermögensverwaltung ja auch keine Provisionen mehr kassieren. Also von der Seite her, ich glaube, dieser Markt ist im Umbruch. Wir haben es ja auch gesehen jetzt in den Koalitionsverhandlungen, da wurde ja auch nochmal über ein Provisionsverbot gesprochen. Aber das wird irgendwann kommen, da bin ich überzeugt davon. Und das wird den Markt natürlich auch weiter ganz schön verändern. Also davon bin ich überzeugt.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Das war ja diskutiert, das Provisionsverbot, aber am Ende ist ja da die Koalition eingeknickt und es steht jetzt zumindest für die kommenden Jahre nicht auf dem Tablett. Glauben Sie, da kommt dann irgendwann regulatorisch mal der Punkt, an dem es heißt, so geht's nicht weiter?
Ja, das wird irgendwann kommen, aber ich habe mir das abgewöhnt, darüber zu spekulieren. Diese Diskussionen gibt es ja immer wieder. Ich gehe davon aus, dass wir eines Tages sozusagen die Situation haben, wie wir sie in England oder auch in Holland haben. Das ist ja auch irgendwo ganz menschlich, dass ein Kunde letztendlich gerade in finanziellen Themen, also sprich Altersvorsorge, ja einen Berater haben möchte, der auf seiner Seite des Tisches sitzt und eben ihm nicht gegenüber, wie es eben in der Provisionsberatung ist. Und von der Seite, ich glaube, der menschliche Verstand sagt, dass eines Tages wir eine Situation haben, dass ich meinen Finanzberater eben genauso bezahle wie meinen Steuerberater. Das dauert halt ein wenig und deswegen irgendwann kommt das wieder auf dem Tableau und irgendwann wird es dann auch beschlossen werden. Ob das in 5 Jahren ist oder in 15, ich weiß es nicht, aber irgendwann kommt es und das wird natürlich schon die Welt dann auch nochmal nachhaltig verändern.
Wo kommt denn diese Sonderrolle her, die das Thema Vergütung bei der Anlageberatung gefühlt doch bei ganz vielen Menschen hat? Also, dass man einen Steuerberater, einen Elektriker oder einen sonstigen Dienstleister dafür bezahlt, was man macht, völlig selbstverständlich. Und ich glaube, wenn der Elektriker, Heizungsinstallateur, Steuerberater sagen würde, ach übrigens, ich werde von Dritten bezahlt für die Dienstleistung, die ich erbringe, würde man wahrscheinlich skeptisch. Bei der Geldanlage ist es genau umgekehrt. Die Vorstellung, hunderte von Euro auf den Tisch zu legen, um zu sagen, ich lasse mich mal 3-4 Stunden intensiv beraten, ist doch vielen fremd. Wo kommt denn das eigentlich her? Da werden Sie sich wahrscheinlich auch schon mal Gedanken gemacht haben, weil es einfach über die Jahrzehnte immer anders war und so schwierig ist, sich an ein neues Regime anzupassen.
Genau so ist es. Das ist eben gewohnt und war schon immer so in Deutschland und auch übrigens in Kontinentaleuropa. Und man muss natürlich auch ganz klar sehen, sozusagen aus Bankensicht lohnt ein freiwilliges Umsatteln eben nicht. Also die Industrie will das auch nicht, weil sie ganz einfach viel zu viel Geld weiter mit Provisionen verdient. Und deshalb dauert das eben, bis wir eben stärkere Verbraucherorientierung haben, was zum Beispiel ja auch in England der Fall ist. Dort war ja die Verbraucherorientierung schon immer bei der Aufsicht implementiert und von der Seite gibt es dort eine viel größere Tradition, als verbraucherorientiert zu denken, die wir eben hier in Deutschland leider nicht haben. Und von der Seite, ja, ich glaube, irgendwann kommt's, aber wann kommt, ist uns jetzt als Unternehmen am Ende egal, aber sagen wir, für den Verbraucher wäre es natürlich schon entscheidend, dass wir irgendwann mal auf diese Provisionsorientierung verzichten im Wohle des Vermögens der Kunden.
Jetzt haben Sie zweimal Großbritannien eingeführt, dann müssen Sie aber natürlich auch Stellung zu dem klassischen Argument der Kritiker kurz mal beziehen, dass ein Provisionsverbot möglicherweise damit einhergeht, dass einfach weite Teile der Bevölkerung von einer Beratung komplett abgeschnitten werden. Wenn es dann verboten wird, dann kriegen die einfach gar nichts mehr und sind auf sich selbst gestellt, wenn sie irgendwelche Dinge abschließen. Was sagen Sie dazu?
Also erstmal muss man sich natürlich fragen, ist das eine Beratung, wenn ich jetzt irgendeinen Fonds verkauft bekomme, wo der Vermittler dann 500 Euro bekommt? Ich würde mal die These aufstellen, das ist eigentlich gar keine Beratung, sondern Verkauf. Und was wir in England gesehen haben, ist, dass die Produktqualität übrigens sehr stark sich verbessert hat, weil es eben nicht mehr neue Produkte gibt, die wieder nur irgendwelche Provisionsorientierung haben, sondern dass jetzt die Qualität der Produkte zählt, weil die werden dann letztendlich bestimmen den Verkauf, die Qualität. So, und zu dem Argument der Beratung ist es ganz einfach so, dass es viele neue Modelle gegeben hat in England, die eben sehr stark auch digital orientiert sind, wo man eben auch Beratung beziehen kann, eben fallweise oder wenn gerade mal eine Erbschaft anfällt und dann wird man eben beraten, wenn man das möchte. Von der Seite, es gibt viele neue Modelle und von der Seite her, die Studien, die ich kenne, hat sich die Beratungs- und die Produktqualität eben verbessert.
Jetzt müssen wir auch mal auf Ihre Geschäftszahlen grob bei der Quirion zu sprechen kommen, bei der Quirin Privatbank insgesamt. Also bei Quirion habe ich gesehen 45.000 Kunden, 76% mehr als 2020, 1,2 Milliarden Assets mittlerweile. Das ist wiederum ein Zuwachs von über 100%. Frage, ist jetzt Quirion auch an einem Punkt, an dem, wie es so in diesem typischen Berliner Tech-Schnack heißt, Hockeystick-Formation kommt, wo man sagt, da gehen jetzt die Assets und die Kundenzahlen mal so richtig hoch oder war das ein klein wenig Sonderkonjunktur wegen der hohen Wertpapieraffinität, die sich im Jahr 2021 eingestellt hat, bei sehr vielen als Folge auch dieses allgemeinen Wertpapierbooms?
Nein, das ist tatsächlich, die Bekanntheit der Dienstleistung steigt und natürlich auch die Bekanntheit von Quirion. Und von der Seite, wir wachsen da weiter mit großen Schritten. Das ist auch unser Ziel, dass wir nahezu unser Geschäftsvolumen eben auch in diesem Jahr verdoppeln werden. Zumindest mal an den Assets gesehen und im Kundenbereich denke ich schon, dass wir auch 80% wachsen werden. Von der Seite, das ist jetzt nicht nicht einmalig, sondern das ist aus unserer Sicht ein kontinuierliches Wachstum, was wir eben anstreben. Und wenn man sich den Markt anschaut, der ist ja riesengroß. Es gibt viele Menschen, die eben nicht wissen, wie man am Kapitalmarkt anlegen kann und die sich vielleicht auch damit nicht intensiv beschäftigen wollen. Und die suchen sich eben einen Partner, der eben sozusagen adäquat das Risiko, den Risikoappetit des Kunden ermittelt und dann eben sozusagen passende Portfolien dann zuordnet. Und das tun wir bei Quirion und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir eben auch weiter wachsen können und dass eben keine Sonderkonjunktur war.
Was ich mich als Beobachter, als journalistischer Beobachter natürlich frage, ist, Sie haben Quirion, den Robo mit den genannten Kennziffern, mittlerweile über 1 Milliarde an Assets. Sie haben natürlich auch die ganze Quirin Privatbank, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwas über 6 Milliarden Assets under Management hat. Stimmt die Zahl, dass ich es kurz rechecke?
Ja, insgesamt haben wir 6,5 Milliarden Assets, die wir in der Betreuung haben und einmal die angesprochenen 46.000 Kunden bei Quirion plus 11.000 Kunden bei Quirin. Genau, also von der Seite, Ihre Zahlen stimmen schon so gut.
Wenn ich da aber mal auf den Börsenwert schaue, dann stehen da, zumindest als ich es gestern nachgeprüft hatte, nur 196 Millionen Euro. Da frage ich mich, wie viel wären Sie denn eigentlich in diesen Funding-Runden von den Fintechs wert, wenn es nur um die Quirion ging? Warum steht denn da in Anführungszeichen nur 196 Millionen Euro als Gesamtbewertung für den ganzen Laden drauf?
Also ob sozusagen die Quirin Privatbank unterbewertet ist, Herr Kirchner, das müssen andere entscheiden beziehungsweise der Markt bestimmen. Also ich als CEO und Aktionär konzentriere mich natürlich erstmal auf die Entwicklung eben beider Marken und das wird dann langfristig eben auch zu einer fairen Bewertung führen und deswegen gucke ich da jetzt eigentlich nicht von Tag zu Tag auf den Kurs. Aber wenn Sie das unterbewertet sehen, dann freue ich mich natürlich prinzipiell, keine Frage.
Haben Sie das jetzt aus meiner Frage rausgelesen, dass ich eine Unterbewertung diagnostiziere?
Ja, so habe ich das verstanden. Ja.
Sind Sie denn gerne gelistete Company mit all den Transparenzpflichten und allem drum und dran? Weil das hat ja durchaus Vorteile, möglicherweise nicht nur in der Bewertung, sondern auch in Transparenz, Kommunikation, wenn man einfach nicht gelistet ist.
Da haben Sie schon recht, das ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man im Verborgenen erstmal sozusagen seine Ausgaben tätigen kann, wie das viele Startups ja machen. Aber wir haben historisch gesehen einfach ein Listing und damit sind wir eigentlich auch glücklich und das hat den Vorteil, dass wir eben transparent sind. Und das kommt natürlich gerade auch bei den Privatbankkunden durchaus gut an, dass sie eben sehen, wo steht die Bank und wie erfolgreich ist sie. Und von der Seite her, ich würde das für uns jetzt eher als eine positive Chance wahrnehmen und nicht als Belastung.
Jetzt müssen wir, bevor wir zur Blitzrunde in der Mitte unseres Podcasts kommen, auch noch ganz kurz über eine Aktion reden, die Sie ziemlich auf sich aufmerksam gemacht haben, bundesweit. Da ging es darum, dass in den 3600 Edeka-Supermärkten an der Kasse ja, die Möglichkeit bestand, sich Quirion-Gutscheinkarten zu kaufen, mit der man sozusagen Aktionärin oder Aktionär werden konnte. War das ein Marketing-Gag, mit dem Sie gerechnet haben, dass das die Runde macht? Jetzt gibt's hier die Robo-Gutscheine an der Kasse oder war das durchaus ernst gemeint? Und wie ist überhaupt die Bilanz ausgefallen von der Aktion?
Also das ist absolut ernst gemeint, denn wir sind überzeugt davon, dass man eben auch niederschwellige Angebote benötigt. Und natürlich ist das ein Versuch, den wir gestartet haben, ob das funktionieren kann. Per se wollen wir eben die Geldanlage in die Köpfe bringen. Wir haben knapp 1000 Stück verkauft. Das ist jetzt kein super Erfolg, aber es ist eben, wie ich finde, definitiv ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und ich gehe davon aus, dass wenn unsere Bekanntheit von Quirion steigt, aber sozusagen die Kunden auch immer mehr drüber nachdenken, was sie mit ihrem Geld machen in diesen inflationären Zeiten, ob es nicht doch besser ist, auch am Kapitalmarkt zu gehen, dass dieses Angebot eben eine höhere Verbreitung finden würde. Von der Seite, ich finde die Aktion wunderbar und ich freue mich da auf nächste Schritte.
Kleiner Einschub noch. Jetzt hatte ich zwar angekündigt, wir machen die Blitzrunde, aber das muss ich, weil Sie das Wort Inflation erwähnt haben, doch fragen. Hat sich da schon was verändert im Kundenverhalten? Tut sich da was? Ist das gut für Sie, für Ihr Geschäft, was wir jetzt für irre Inflationsraten von über 7% haben, die ja auch so schnell vermutlich nicht runterkommen? Wie ist da die Wechselwirkung auf Ihre Geschäfte?
Also momentan merken wir erstmal eine gewisse Informationspflicht, die wir haben, gegenüber den Kunden dort aufzuklären, wie nachhaltig das Thema Inflation ist oder nicht. Das, was wir schon kommunizieren und was der Kunde auch versteht, ist, dass sozusagen wir eine nachhaltige Situation haben, dass der Realzins negativ ist und sich das auch so schnell nicht ändern wird. Und von der Seite sehen wir insbesondere in dem Geschäft, wo wir auch Beratung vor Ort leisten, dass die Kunden verstärkt eben auch investieren und Geld eben an dem Kapitalmarkt zuführen. Im digitalen Geschäft überwiegen momentan noch die Sorgen um Krieg und um andere Themen, sodass wir das dort noch nicht so erleben. Aber es entsteht schon, wie wir glauben, nach wie vor sozusagen ein Druck dahingehend, dass eben die Menschen mehr in den Kapitalmarkt investieren.
Dann kommen wir jetzt zur Rubrik Blitzrunde. Da Sie sich ja schon geoutet haben, ab und zu bei uns mal reinzuhören, kennen Sie das ja schon. 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten.
Na, dann bin ich mal gespannt.
Wie bezahlen Sie denn an der Kasse? Was für ein Payment-Typ sind Sie? Bar, Karte, Wallet-Lösung, digital oder physisch?
Also wenn es irgendwie geht, bezahle ich am liebsten mit dem Handy.
Wann haben Sie denn zuletzt eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn Sie nicht beruflich rein mussten?
Ja, wenn ich ganz konkret drüber nachdenke, ich war, glaube ich, noch nie wegen persönlicher Bankgeschäfte in einer Filiale. Also Selbstfinanzierung und andere Dinge, die habe ich immer direkt gemacht, ohne den Besuch einer Filiale. Also von der Seite, ich war noch nie in einer Bankfiliale.
Das ist mal eine Aussage für einen Mensch, der aus einer Bankdynastie kommt.
Ja, Sie haben gefragt, beruflich natürlich schon und sehr häufig, aber nicht privat.
Lassen Sie sich denn auch von Quirin-Experten beraten bei der Geldanlage oder machen Sie das ganz alleine?
Ich bin sehr überzeugt über die Anlagekonzepte und so, wie wir arbeiten. Und von der Seite her, ich lasse mich tatsächlich beraten von einem Kollegen und nutze natürlich auch das Angebot von Quirion. Also ich lege bei uns im Hause mein Geld an.
Ich habe gelesen, dass Sie begeisterter Radfahrer sind. Haben Sie denn in Corona die Form gehalten, ausgebaut oder verloren?
Leider verloren. Leider verloren. Also ich fahre gerne Mountainbike und gut, hier im Umland von Berlin ist es mit den Bergen nicht ganz so dolle, aber es macht trotzdem Spaß, es gibt ja herrliche Strecken an Seen. Aber komischerweise ist es tatsächlich so, dass meine Form eher gelitten hat in dieser Corona-Zeit und es ärgert mich ehrlich gesagt die ganze Zeit schon, aber irgendwie, ich habe es noch nicht geändert.
Postpandemisch wird das alles besser, wie bei uns allen, ja. Sehen wir denn aktuell Ihrer Meinung nach eine Blase bei den Bewertungen der nicht gelisteten Fintechs und Neobanken? Ja oder nein?
Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Rationalität Einzug halten wird und wahrscheinlich die Bewertungen dann auch nochmal runtergehen. Ich bin aber überzeugt davon, dass Fintechs die Szene und das Nutzerverhalten verändern werden. Und von der Seite, da werden einige starke überleben und die werden ganz ordentlich daran kratzen, was heute die großen Platzhirsche im Angebot haben.
Warum sitzt denn die Quirin Bank in Berlin und nicht in Ihrer fränkischen Heimat? Wollten Sie da bewusst weg?
Nein, wir haben das Quirin-Konzept in eine vorhandene Bank implementiert und deren Sitz war in Berlin und ich finde, das steht uns sehr gut, in Berlin zu sein. Der Arbeitsmarkt ist mittlerweile dort auch recht spannend für uns, gute Mitarbeiter zu finden und ich gebe zu, Franken wäre jetzt da nicht die direkte Wahl gewesen, aber Ihre Heimat Frankfurt auch nicht, weil da drücken so die großen Türme doch ganz schön auf das Gemüt und deswegen, wir sind sehr froh, dass wir in Berlin sitzen.
Na, wir hatten ja letztens einen Podcast-Gast, der uns erzählt hat, dass Nürnberg so ein kleines Zentrum auch von Banken und Bankdienstleistungen geworden sei und da mittlerweile eine spannende Infrastruktur ist. Stimmt das oder hat er da ein bisschen übertrieben?
Natürlich, da gibt's, da sitzt ja auch Consors und im Übrigen die ING DiBa und da ist natürlich ein ganz großartiger Fußballclub auch beheimatet. Also von der Seite Nürnberg bleibt meine Heimatstadt, wo ich auch ganz emotional verbunden bin.
Okay, haben wir das auch geklärt, wie das mit den Fußballinteressen verteilt ist. Welche Führungskraft hat Sie denn in Ihrer Karriere am meisten geprägt?
Ach, das ist schwierig, also das direkt zu beantworten. Ich glaube schon, dass es dieses unternehmerische Umfeld der Familie und damit mein Vater mich stark geprägt hat. Und im Laufe der Zeit kamen dann immer wieder Menschen dazu, die vielleicht auch ganz spezielle Fähigkeiten hatten. Es gibt jetzt nicht so den einen großen Mentor, den ich großartig finde, aber doch immer viele Eigenschaften, die ich gerne besitzen würde. Also von der Seite, man versucht sich schon immer was abzuschauen.
Welche Frage stellen Sie Interessenten in Vorstellungsgesprächen immer und ist besonders wichtig, wenn man mit ihnen spricht und sich um einen Job bewirbt?
Also ich stelle die Frage jedes Mal, was ist in 3 Jahren, wenn wir eben wieder an diesem Tisch sitzen, was möchten Sie gerne privat und beruflich erreicht haben?
Prima, sollen ja auch Leute einen kleinen Bonus haben, die sich gut vorbereiten und den Podcast hören, oder?
Genau.
Wann hat es denn bei Ihnen das letzte Mal richtig Zoom gemacht, wenn Sie eine digitale Anwendung gesehen haben, wo Sie gedacht haben, wow, das hat das Unternehmen oder die Bank oder das Fintech aber wirklich toll gelöst?
Also die App, die mir schon ganz gut gefällt, ist Revolut. Natürlich, wenn man so wie ich jetzt doch recht häufig damit zu tun hat, dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so überrascht, aber die finde ich einfach gut gemacht, übersichtlich und gefällt mir.
Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Sie haben sich mit Ihrem früheren Unternehmen Consors explizit an Selbstentscheider gewandt. Mit dem, was Sie jetzt machen, Quirion, reichen Sie ja Leuten eigentlich die Hand, unter Beratung zum Anlageerfolg zu kommen oder alternativ mit einer Robolösung. Ich muss zugeben, ich habe immer große Schwierigkeiten, den Markt für Selbstentscheider überhaupt mal zu quantifizieren, weil ich glaube, da stehen sich ganz unterschiedliche Deutungen gegenüber. Die einen sagen, das ist eine totale Nische. Selbstentscheider, das wächst vielleicht, aber von einer sehr niedrigen Basis und da gibt's nicht allzu viele. Die Zukunft liegt da definitiv auch in der bezahlten Beratung. Andere sagen, naja, also in 10, 15, 20 Jahren, da wird der Selbstentscheider komplett an der Macht sein. Da werden Leute ihre Dinge selbst in die Hand nehmen und das Wachstum von den Trade Republics und Co. dieser Welt ist da, oder der ETFs auch, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Wo stehen Sie da in welchem Camp, dass Sie mir helfen können, diesen Markt mal zu quantifizieren?
Also wie viele Millionen Menschen in diesem Selbstentscheidermarkt sich befinden, das kann ich Ihnen jetzt spontan nicht beantworten. Ich würde die These aufstellen, diesen Markt gibt es morgen auch noch, ganz sicher. Und dieser Markt wird auch größer werden. Ob der dann in diesem Tempo wächst, wie Trade Republic und andere sich das vorstellen, ist nochmal eine andere Frage. Ich bin aber überzeugt davon, dass der attraktive und eigentlich größere Markt in dem Bereich ist, wo wir tätig sind. Das sind ja Menschen, die entweder gelernt haben, dass sie nicht erfolgreicher am Markt sind, wenn sie selbst entscheiden, oder das sind Menschen, die keine Zeit haben oder auch vielleicht gar keine Lust haben, sich in den Tiefen des Kapitalmarktes zu beschäftigen, die einfach einen vertrauenswürdigen Partner suchen, der für sie diese Geldanlage macht und mit dem sie einmal den Rahmen festlegen und der in diesem Rahmen dann agiert und schaut, dass alles gut funktioniert. Und dieser Markt ist deshalb groß, weil es wir ja nicht nur die 12,5 Millionen Aktionäre in Deutschland haben, sondern wir haben ja eine äußerst geringe Anzahl von Menschen, die überhaupt am Kapitalmarkt investiert sind. Die Deutschen sparen falsch. Und wenn man nach zum Beispiel in die Schweiz guckt, da sehen wir, dass 50% der Bevölkerung Aktionäre sind. Und so, die Schweiz liegt jetzt nicht so weit von uns entfernt, auch von ihren ganzen Mentalität her. Und deswegen gehe ich davon aus, dass im Lauf der Jahre und Jahrzehnte wir wesentlich mehr Sparer und Kapitalmarktanleger bekommen. Und wenn wir irgendwann mal 50% der Bevölkerung haben, dann wäre das schon eine gigantische Anzahl. Und von der Seite setzen wir mit unserem Konzept bei Quirion und Quirin eben genau auf dieses Klientel von Menschen, die sagen, ich will es nicht selber machen, warum auch immer. Ich möchte aber einen vertrauenswürdigen Partner finden, dem ich beauftragen kann, mein Geld am Kapitalmarkt zu investieren.
Wo soll denn der nächste Schub herkommen, auch an Menschen, die diesen Weg gehen? Weil mit Negativzinsen, Nullzinsen, mit der Inflation, mit Rekorden an der Börse haben wir ja eigentlich alle Faktoren zusammen gehabt in den letzten 2-3 Jahren, die nochmal für diesen bekannten Schub ja auch gesorgt haben. Wo soll denn dann der nächste Schritt herkommen? Weil die Frage liegt ja schon nahe, wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat und die entsprechenden Mittel und Möglichkeiten hat, was muss noch passieren, damit die Leute den Schritt zum Kapitalmarkt gehen?
Ich glaube, das wird die Zeit richten, weil wir eben noch eine längere Zeit negative Realzinsen haben. Und dann wird immer mehr das Bewusstsein steigen, dass das Geld, was ich eben auf einem ganz normalen Konto liegen habe, ich anders investieren muss. Und von der Seite her, ich mache mir da gar keine Sorgen. Das ist eben eine sehr beschwerliche Veränderung, weil wir in Deutschland leider immer das Thema Aktien ist gleich Spekulation, ist also keine ist also Zockerei. Das ist tief in den Köpfen verankert. Und das ist auch unsere große Herausforderung bei Quirion und Quirin, das in den Köpfen zu verändern und klar zu machen, dass wenn ich an den Aktienmarkt gehe, ich sozusagen Unternehmensbeteiligungen eingehe und dass solange sozusagen der Kapitalismus irgendwie funktioniert, muss sozusagen eine Unternehmensbeteiligung zumindest mal mittel- und langfristig eine höhere Entlohnung erhalten, als wenn ich der Bundesrepublik Deutschland Geld gebe. Und das fängt so an, sich langsam zu verfangen. Und das ist aber ein ganz, ganz beschwerlicher Veränderungsprozess. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwann wir schon Aktionärsquoten haben, die dann an die Schweizer Verhältnisse ranreichen. Aber dann sprechen wir schon auch jetzt von 20 Jahren und mehr im Veränderungsprozess.
Ich möchte jetzt von Ihnen keine Marktprognose, wo steuern die Aktienmärkte hin. Dennoch die Frage, machen Sie sich manchmal Sorgen, dass wir nicht doch ein bisschen spätzyklisch auch unterwegs sind, weil Finanzkrise und die Kurstiefs von damals sind jetzt, glaube ich, 13 Jahre her. Und allgemein hat man ja auch mal gelernt, dass Inflationsraten von 6-7% auch nicht so toll für Aktienbewertungen sind. Treibt Sie das manchmal um die Sorge, weil es ja auch vermutlich einen starken Einfluss auf Ihre Assets und Ihre Geschäfte hätte, wenn es da mal einen Rückschlag gäbe? Oder habe ich jetzt rausgehört, negative Realzinsen wird es noch über Jahre geben und das wird den Run auf die Aktien halten?
Naja, natürlich wird irgendwann ein Rückschlag kommen und wir haben ja schon einen kleinen zumindest. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, wann der da ist, ob der morgen da ist oder in 4 oder in 5 oder in 7 Jahren. Das, was wir aber immer gesehen haben, ist, dass die Märkte sich auch von solchen Rückschlägen erholen. Und was ganz interessant war, dass zum Beispiel unsere Kunden jetzt in der Corona-Krise nicht ausgestiegen sind. Die sind jetzt auch während des Ukraine-Kriegs nicht ausgestiegen. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin erwähnt, viele haben auch nachgelegt, haben nachinvestiert, um die günstigen Kurse ein Stück weit zu nutzen. Von der Seite her, unser Geschäft ist unabhängig davon, ob wir mal einen Crash haben oder nicht, weil wir davon überzeugt sind, dass die Kraft der Märkte eben und der Marktwirtschaft dafür sorgt, dass langfristig eben da eine positive Rendite stehen wird. Und das ist das, was wir auch den Kunden sagen. Ja, es macht keinen Sinn, am Kapitalmarkt zu gehen, wenn du nur 3 Jahre Zeit hast. Du musst schon mindestens 5 Jahre Zeit haben, um letztendlich dann auch wirkliche Renditen zu erhalten. Eine kurzfristige Anlage am Kapitalmarkt macht keinen Sinn.
Prima. Die letzte Frage, die ich jedem Gast eigentlich stelle, regelmäßige Hörerinnen und Hörer kennen Sie schon. Welche industrielle Trends und Themen sind denn aus Ihrer Sicht zu Unrecht unterbelichtet? Worüber wird zu wenig geschrieben? Worüber wird sich zu wenig Gedanken gemacht? Wenn wir jetzt vielleicht mal den Bereich Honorarberatung, Provisionsverbot verlassen, gibt's da Themen, die Sie in Ihrem Bereich für unterbelichtet halten?
Also ich finde schon, dass das ganze Thema der Aktienrente unterbelichtet ist. Sowohl die sozusagen des Staates, wir hatten das so ein Aufflackern jetzt im Rahmen der Koalitionsverhandlungen. Sie wissen, dass da irgendwie jetzt ein Stück weit Stillstand herrscht. Ich glaube, wir müssen dort im Sinne der jüngeren Generation stärkere und härtere Entscheidungen treffen, dass wir eben stärker in die Kapitalmärkte investieren, sowohl im Umlageverfahren, so ein Stück weit das Abschaffen, aber auch im Bereich der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge. Da gibt es noch eine ganze Menge, was wir tun müssen. Und für mich ist das zwar in der öffentlichen Wahrnehmung, aber es wird zu wenig diskutiert und vor allem es wird zu wenig entschieden. Und von der Seite her, ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert, wenn hoffentlich bald der Krieg vorbei ist und wir ein Stück weit wieder die Themen anpacken, die einfach strukturell daneben liegen.
Letzte Frage, das heißt ja so schön, die erste Aktie, die man je im Leben verkauft hat, die vergisst man so schnell nicht. Welche war das bei Ihnen? Erinnern Sie sich noch?
Ich erinnere mich noch. Ich habe damals mit meinem Bruder, mit meinem Vater 140 Mark in eine BASF-Aktie investiert oder in ein paar. Ich weiß es gar nicht mehr, wo die damals standen und waren dann ganz stolz, wie wir das mit ein paar Mark Gewinn dann eines Tages verkauft haben. Und aus heutiger Sicht ärgere ich mich, dass wir die nicht behalten haben, da hätten wir eine gute Entwicklung genommen. Und waren wir dann also zu kurz investiert.
Haben Sie wenigstens für den Erlös was Schönes gemacht?
Weil, ja, bestimmt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.